Ja, im 38. Kapitel. Und wir springen jetzt an den Schluss des 38. Kapitels. Und zu diesem Zweck möchte ich, dass wir uns zuerst den Romage anschauen, worum es da eigentlich geht. Weil wir waren vorhin beim Turmbau von Babel. Und das ist jetzt natürlich immer noch der gleiche Abschnitt. Aber damit wir den Zusammenhang haben, wovon handelt denn der Schluss des Abschnittes nach dem Turmbau von Babel? Der Turmbau von Babel war in Bereschit Kapitel 11. Da haben wir mit Rashim angeschaut, die sich mit dem Anfang beschäftigt haben. Und nachdem das Ganze dann überstanden ist oder eben nicht überstanden ist, haben wir die Zerstreuung. Aber dann haben wir mal einen Stammbaum, den Stammbaum von Shem. Und am Ende des Stammbaums von Shem fangen wir an, im Kapitel 11 immer noch, Vers 26, steigen wir da mal ein, damit wir mal sehen, im Chumash, noch nicht Midrash, sondern im Chumash, das ist ganz am Schluss von Parashat Noach, da gibt es einen Chumash, ganz am Schluss von Parashat Noach, probiert einmal Parashat Noach zu finden, ziemlich am Anfang, nicht zu übermütig. Genau.
Vielleicht ist noch ein Chumash irgendwo?
Ja.
Welches Kapitel Noach?
Ganz am Schluss von Parashat Noach, das ist am Schluss von Kapitel 11. Und wir steigen ein bei Vers 26.
Vers
26. Kapitel 11, Vers 26. Da steht das von 10, 11. Weiter. Genau, da. Genau. Na bitte. Da ist auch ein kleiner Absatz. Und dann in Vers 26 heißt es, Vaihi Terach Shivim Shana, Vayolet et Avram, et Nachor, et Haran. Wir wissen jetzt auch, warum wir diesen ganzen Stammbaum hier bekommen haben, damit wir dann bei der Familie von Terach ankommen. Warum ist die Familie von Terach so wichtig? Genau, das erfahren wir im nächsten Satz, im Satz Nummer 27, Ve'ele toldot Terach. Terach hulid et Avram, et Nachor, ve'et Haran, mecharan hulid et Lot. Okay, selbstverständlich heißt hier Abraham noch Avram. Vayamat Haran alpne Terach aviv. Und der Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Terach. Be'eretz molade tobe Ur-Kasdim, im Land seines Geburtsortes in Ur-Kasdim. Vayikach Avram ben Nachor lahem Nashim, Avram und Nachor haben sich Frauen genommen, Shem Eshet Avram Sarai, ve Shem Eshet Nachor Milka, die eine heißt Sarai, die andere heißt Milka, Bat Haran, Avi Milka ve Avi Yiska. Und dann erfahren wir noch, Vati Sarai Akara in Lavalat. Dann erfahren wir im Vers 31, Vayikach Terach et Avram benove et Lot ben Haran ben benove et Sarai kalato eshet Avram benova yitzu itam mi Ur-Kasdim lalechet Arzaknaan vayavou ad Haran vayeshvu sham. Und dann erfahren wir zum Abschluss dieses Kapitels, Vayhi yemei Terach hamesh shanim umatayim shana, wie alt der Terach wurde, 205 Jahre, Vayamot Terach beharan. Und Terach ist gestorben in Haran. Hier ist ein Absatz aus. Und dann kommt, was uns jetzt noch nicht interessiert, der berühmte Abschnitt Lech Lecha, wo Gott zu Abraham sagt, geh aus deinem Vaterhaus und so weiter. Also hier sind wir noch davor. Darum ist auch schlüssig, dass das dann auch im Midrasch am Ende eines Kapitels sein wird und noch nicht der Anfang des nächsten Kapitels. Wovon handelt dieser Abschnitt im Wesentlichen? Wer ist hier die Hauptperson oder gibt es eine Hauptperson? Wovon handelt dieser Abschnitt im Wesentlichen?
Von Terach.
Von Terach, ja, ganz genau. Auf das wollte ich hinweisen. Dieser Abschnitt handelt eigentlich noch nicht von Abraham. Natürlich ist der Terach wichtig, weil er dann zu Abraham hin wird. Aber der Abschnitt handelt von Terach. Schauen wir uns an den Satz 28. Vayamat Haran al pnei Terach aviv. Haran ist gestorben, Alpene Terach Aviv. Wir haben das übersetzt mit vor dem Angesicht seines Vaters Terach. Beeret Mulade Tobe Ur-Kasdim. In seinem Geburtsort in Ur-Kasdim. Ist in diesem Satz irgendetwas, ich meine, viele wissen jetzt schon, was rauskommt, weil wir lernen heute den berühmtesten Midrasch, den es überhaupt gibt, den kennt ihr schon alle. Aber wenn wir nur diesen Satz anschauen, ist in diesem Satz irgendwas erkennbar, was ein bisschen schwierig sein könnte? Dieses Alpnee ist ein bisschen eine komische Formulierung. Ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur, ich finde es nur auch schon vorher komisch, weil es dann steht, Eletol dort Terach.
Ja.
Weil, warum steht das da? Weil es ist ja klar, ist beim Satz davor, dass er sie gekriegt hat. Naja, brauchst du noch toll dort sagen, wenn du dann...
Naja, das würde mich jetzt insofern nicht so stören, als es gibt Abschnitte gerade im Bereshit, aber sonst dann auch in der Tora, wo steht Eletol dort und die leiten so irgendwie ein, jetzt kommt das, was Terach in der Welt hinterlassen hat, oder jetzt kommt das, was Noach in der Welt hinterlassen hat. Auch also das könnte eine Überschrift, ja. Okay. Eletol dort Noach, Eletol dort Yitzchak, also der Satz an sich wäre jetzt nicht so ein Problem. Allerdings sprichst du etwas an, was ich heute nicht durchnehmen wollte. Der Midrash in einem Kapitel vor dem, den wir anschauen werden, bespricht tatsächlich, dass hier Terach ein bisschen doppelt ist. Das ist wahrscheinlich das, was dich gestört hat. Eletol dort Terach. Und dann Terach Holid et Abram. Also es steht zweimal Terach. Und da gibt es tatsächlich einen Midrash dazu, der genau einen Absatz früher ist, als wir jetzt einsteigen wollen, den ich überlegt habe, ob ich ihn heute bringen werde. Und ich habe mich entschieden, ihn nicht zu bringen, damit wir nicht zu viel in eine Stunde packen. Wo er ausgelegt wird, weil hier zweimal Terach steht, also zweimal sein Name steht, ist das ein Zeichen, dass er diese Welt und die kommende Welt hatte. Also die Midrash fällt da sehr wohl auf, dass da ein bisschen doppelt der Name vorkommt. In Vers 28 habe ich gemeint, also dieses Alpene Terach ist ein bisschen eine komische Formulierung. Vayamat Haran Alpene Terach. Weil wenn ich einfach sagen würde, er starb vor ihm, er starb vor seinen Augen oder so, dann wäre Lifne vielleicht flüssiger. Gut. Und wir wissen natürlich nicht, woran er gestorben ist. Wir wissen nicht, warum er gestorben ist. Und dann haben wir aber die Situation, dass Terach in Vers 31 mit Abraham und Lot, dem Sohn des Haran, weggeht. Also da ist der Haran offensichtlich schon gestorben. Mhm. Na gut. Jetzt haben wir uns angeschaut im 38. Kapitel von Midrash Rabbah und haben bis jetzt eher ein bisschen schwierigere Midrash-Teile gekaut. Und jetzt kriegen wir zur Belohnung den bekanntesten aller Midrash-Texte. Mir ist bewusst, dass das jetzt die meisten kennen. Aber was ich möchte, ist, dass wir die Gelegenheit nützen, mit dem, was wir die letzten Male uns angeeignet haben, es vielleicht ein bisschen genauer zu lesen und auch den Zusammenhang ein bisschen zu sehen, in dem das eigentlich steht. Denn dieser Midrash, den wir alle kennen als eine Geschichte über Abraham, bespricht eigentlich diesen Satz. Vayamat Haran alpne Terach Aviv. Das ist der Satz, um den es geht. Was soll das heißen? Dass der Haran gestorben ist vor dem Angesicht seines Vaters Terach. Gut, der Text hat Vokalzeichen. Es wird ein kleines bisschen aramäisch nach ein paar Zeilen. Mag jemand versuchen zu lesen?
Wenn ich langsam lesen
bitte,
darf,
Herr, genau, probier mal.
Rabbi Chia bar Berei, der Rab Ada, der Jafo, Terach, Ovet, Telamin, Haya Hat, Seman, Nefek, La'atar, Hoshim, Le'avraham, Mocher, Tachtav.
Genau. Machen wir es gleich einmal bis daher. Also Rabbi Chia bar Berei der Rav Ada de Jaffo, ein Rabbi Chia, der ist der Sohn des Sohnes von Rav Ada aus Jaffo. Der hat jetzt eine Erklärung und der erzählt uns, Terach Ovek Zelamim Haya, Terrach war ein Götzenanbieter. Naja gut, damals waren alle Götzendiener, warum der Terrach nicht auch?
Darf ich mal, ja? Das ist jetzt keine Petichter, sonst würde Patach stehen.
Das ist einfach so ein Absatz im Midrasch, der den nächsten Satz auslegt. Die Petichter sind immer am Anfang eines Kapitels. Mhm. Wenn wir fleißig sind, kriegen wir heute noch Petichter am Anfang von Kapitel 39. Mhm. Petichter Eröffnung ist am Anfang eines Kapitels. Hier sind wir am Schluss des Kapitels. Da hat der Midrasch einfach Satz für Satz ausgelegt. Die Teile, wir waren glaube ich bei einem Punkt Nummer 6 und das ist der Punkt Nummer 13, wenn man das durchnummeriert. Also die Teile, die wir übersprungen haben, wären wahnsinnig interessant. Aber so viel Schibarim haben wir nicht angesetzt. Also wir sind am Schluss des Kapitels und er legt diesen Satz aus. Ich habe gesagt, Midrash Rabbah ist ein Buch, das ziemlich genau den Text der Torah durchgeht. Midrash Rabbah Bereshit. Ja, ich habe auch gesagt, unter Midrash Rabbah subsumieren wir verschiedene Texte, die in Wirklichkeit gar nicht viel miteinander zu tun haben, sondern Midrash Rabbah zu Bereshit, danke, ist ein Buch, das gut am Text der Torah entlang geht und nach den Text auslegt. Das tun bei weitem nicht alle Midrashim. Aber hier können wir einfach davon ausgehen, dass das durchgegangen ist, dieses ganze Kapitel, und jetzt sind wir da angekommen. Also der legt den Satz aus. Terach war ein Götzendiener. Chatzman nefekle atar. Eines Tages ging er seines Weges, also er ist auf irgendeine Geschäftsreise oder so gefahren. Für die, die keine Aramäischkenntnisse haben, was wahrscheinlich auch viele hier zutrifft, die Wurzel Nafak ist eine, die kann man sich merken, wenn man so ein kleines bisschen mit Midrasch und Talmud-Texten zu tun hat. Nafak heißt hinausgehen. Das kommt immer wieder vor. Also er ging hinaus auf irgendeine Reise. Hoshivle Avraham Mocher Tachtav. Und er hat den Avraham gelassen als Verkäufer an seiner Stelle. Und jetzt kommt die berühmte Geschichte. Wie geht's weiter? Wer mag ein Stück gelesen? Es ist aramäisch, aber das macht nichts. Das hat Punkte.
Hava ati bar enash ba'ei diese ban vehava amar lei bar kama Schnin at.
Ja.
Okay. Weiter?
Ein Stück noch.
Okay.
Wer habe
amar lei bar chamishin o shitin.
Macht die Antwort auch noch.
Wer habe amar lei war.
Wei. Das heißt aber oi. Wei.
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 Lei le ha. Hu, Gavra, de Hu bar Shitin.
Uva'ei?
Uva'ei, le misgad le var Yomei.
Ich habe Yomei, aber das ist verhandelbar. Du hast, okay. Das ist eine andere Edition. Das das ist ohne weiteres möglich, bitte, die Vokalisation des Aramäischen ist über weite Strecken Geschmackssache. Also, das ist gar kein Problem. Gut, schauen wir mal, was das war. Also, der Avraham ist jetzt der Verkäufer der Götzenbilder, er in Stellvertretung seines Vaters. Hava atei bar enash, es ist gekommen ein Mensch, der wollte kaufen. Das Wort Sabin kennt man meistens ohne Aramäischkenntnisse aus Hadgad Yah, der Sabin aber. Ein Böcklein, das gekauft hat, der Papa. Also hier will ein Mensch ein Götzenbild kaufen. Bar Amarley, sagt er zu ihm, nämlich der Avraham zu diesem Kunden. Bar Kamashinin at, wie alt bist du? At so wie Ante. Bar Amarley, Bar Kamshin Oshitin. Und er hat ihm gesagt, 50 oder 60. Vahara Amarley, und der Avraham sagt jetzt zu diesem potenziellen Kunden, Vaileile Hahugavra, oi, diesen Menschen, der Hava Barshetin, der 60 Jahre alt ist, und Vaile Misgad Levaryomei, und er will dienen einem Objekt, das einen Tag alt ist. Er will sich vor so einem Götzenbild verbeugen, das gestern hergestellt wurde, und er ist selber 60 Jahre alt. Wie peinlich. Also wir können uns vorstellen, dass das jetzt sehr geschäftsfördernd war, was der Avraham gemacht hat. wie geht's weiter? Vahava mit Bayesh, Veholechlo, der potenzielle Kunde war beschämt und ist gegangen. Chatzman, Atta Chat Iteta. Eines Tages ist gekommen eine Frau. Teina Bida Chada Pincha de Solet. Die hat mit sich gehabt eine Speise von feinem Mehl. Amaralei sagt sie zum Abraham, Halach Karev Kodamehon, bringe das da vor ihnen, nämlich vor diesen Götzenbildern. Also sie hat für diese Götzenbilder eine Opfergabe gebracht.
Aber das ist doch ein Shop, das ist doch kein Tempel.
Also abgesehen davon, dass sich das vielleicht wirklich überschnitten haben könnte, da stehen sozusagen heilige Statuen herum. Ja? Aber Midrash muss jetzt nicht unbedingt immer so überzeugend im Sinn von sein, dass das hundertprozentig so stattgefunden hat. Also das kann durchaus auch ein bisschen so erzählt sein, dass wir verstehen, was die Pointe ist, um die es geht. Aber
ich muss mir schon vorstellen, dass sie kein Geld hat für eine Götze und dann bringt sie zumindest
dann bringt sie wenigstens, genau, weil da stehen ja die Statuen. Ich muss gestehen, ich musste einmal so lachen. Ich war vor einigen Jahren in Akko, das ja eine relativ starke christliche Bevölkerung hat. Und da gibt es ganz in der Altstadt nahe beim alten Hafen von Akko ein Geschäft, der Statuen verkauft. Heiligenstatuen, verschiedene Statuen, ja, alles mögliche, auch Tierstatuen, also irgendeine pseudogriechische Statue für den Garten, aber auch sehr viele christliche Heiligenstatuen. Und ich musste so an diesen Midrasch denken. Ich hatte so dieses Geschäft vor mir, wo Abraham jetzt drinnen sitzt und all diese Statuen da sind, die irgendwelche heiligen Gestalten da anzeigen. Ich muss gestehen, ich habe wirklich dieses Bild vor mir gehabt. Das ist es, so hat es ausgeschaut.
Im Musikverein kannst du auch kleine goldene Statuen schon.
Echt? Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ich bin zwar relativ oft dort, aber ich gehe nicht so in den Souvenirshop hinein. Also jedenfalls kommt diese Dame und will den Göttern eine Gabe bringen. Und Abraham nimmt das entgegen. Und was macht er dann? Will wieder jemand probieren, ein Stück zu lesen? Bitte?
Kann ein Seif Buke lassen, weil die Idee, was wir nun lehren, mal nicht ein Pur.
Ich glaube, das ist eine Zeile. Das ist eine Zeile. Psilia.
Psilia.
Psilia, ja. Psilia, Entschuldigung, ja.
Ich habe Buke lassen, weder. Der aber da war bei Nehon.
Bei Nehon, genau, bis daher. Was hat Abraham gemacht als toller Hüter des Geschäftes seines Vaters? Er hat einen Stab genommen, hat dem Größten den Stab, dieser Pessel, dieser Statuen, hat er dem Größten diesen Stab in die Hand genommen und die anderen hat er alle kaputtgeschlagen und den Stab also in die Hand des Größten gegeben. Gewann der Atta Avuha, wie sein Vater nach Hause gekommen ist, Amarlei, das müsste jetzt der Vater sein, der sieht jetzt irgendwie, da ist einiges kaputt, was ist geschehen? Mana Wedlehorn Keden, was ist denn geschehen? Amarlei, sagte Abraham zu ihm, Manich Pur Mincha, was soll ich dir irgendwie nicht erzählen, was die Wahrheit war? Atat Chada Itteda, es ist diese Frau gekommen. Teina Lacha der Pincha de Solet, die hat dieses Gericht mit dem feinen Mehl gebracht. Wer amart li helach karev kotomehon. Und sie hat mir gesagt, du bring das vor ihnen. Karev da le kotomehon. Ich habe das vor denen gebracht. Hava den amar ana echol kadamai. Und dann haben die angefangen zu streiten und einer hat gesagt, ich esse vorher. Ve den amar ana echol kadamai. Und jener hat gesagt, ich esse vorher. Kam ha den Rabba, der Hava Benaihon, ist aufgestanden, der Größte ist unter ihnen. Nesaf buklasa vatabarion. Und hat den Stab genommen und hat die alle geschlagen. Okay, der Terach ist jetzt sehr überzeugt. Nein, Terach ist jetzt nicht sehr überzeugt. Marley, Ma'atama Flebi, was erzählst du mir da für einen Unsinn? Ich habe das jetzt etwas frei übersetzt. Was erzählst du für eine unglaubliche Sache? Ve'yadin anun, Marley, lo yishme'u osnecha ma shepicha omer. Der Terach sagt, die sind ja alle nur aus Holz und Stein. Und der Avram sagt, ah! Hören deine Augen nicht, was dein Mund spricht. Also so hat er den Terach darauf aufmerksam gemacht, dass das ein ziemlicher Blödsinn ist mit diesen Götzenbildern. Ich glaube, die Geschichte ist ja sehr bekannt. Mhm. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was das eigentlich mit dem Satz zu tun hat, dass Charan vor dem Angesicht seines Vaters Terach Aviv gestorben ist. Das wissen wir immer noch nicht. Ne? Mhm. Aber wir kriegen jetzt schon ein bisschen mit, dass Terach hier irgendwie eine Rolle haben soll, wie es dazu gekommen ist. Gut, schauen wir, wie geht's weiter. Wie geht's jetzt weiter? Mag jemand ein Stück lesen oder soll ich lesen?
Nasvei umze eirei le nimorot.
Genau. Hier wird jetzt etwas als bekannt vorausgesetzt. Er hat ihn dem Nimrod übergeben. Wer war Nimrod?
König von Babel.
Genau. Woher wissen wir das?
Wissen wir nicht.
Also sagen wir so, der Nimrod kommt sehr wohl vor. Der Nimrod kommt vor im Chumash, ja, als großer, wichtiger König. Details über ihn stehen in der Tora herzlich wenig. Die wissen wir genau aus solchen Midrashim. Also in dem Sinn hast du nicht Unrecht gehabt. Nein, er kommt sehr wohl vor. Also, dass Nimrod der große, mächtige Herrscher ist, das ist schon klar. Das ist nicht nur Midrash. Aber die Details, die wir über den Nimrod wissen, die wissen wir genau aus dem, was als nächstes kommt und nicht unbedingt immer aus dem Text der Tora. Also er hat ihm den Nimrod übergeben. Nimrod ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht gerade sehr lieb, weil das ist so ein großer und wahrscheinlich auch eher gewalttätiger Herrscher.
Ich finde auch eine eigenartige Reaktion für einen Vater, muss ich sagen.
Das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, es ist natürlich so, dieser junge Abraham da, der noch Abraham heißt, macht seinem Papa das ganze Geschäft kaputt. Und tut ihm wahrscheinlich auch seine Reputation in der Stadt und so weiter beschädigen. Aber das ist natürlich eine Frage, wie kann er das tun?
Nee, es wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass er sich geärgert hat mit so einem Sohn.
Es ist wohl anzunehmen, dass da die Geschichte, so wie uns erzählt wird, zu der Punkt ist, wo es eskaliert ist. Mhm. Und da schon die lange Zeit natürlich etwas geehrt. Ja? Das halte ich für plausibel. Hier ist Terach eindeutig der Täter, der den Abraham jetzt zum Nimrod führt, um sich irgendwie da jetzt zu retten. Amarley, er sagt zu ihm, das ist jetzt der Nimrod zum Abraham. In solchen Texten ist es übrigens immer ein bisschen, es kommt ständig vor, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt und manchmal muss man ein bisschen ja. Überlegen, wer redet jetzt gerade. Amarley, er sagt zu ihm, Nisgodle Nura, lass uns Feuer anbeten. Amarli Abraham sagt zu ihm, Abraham, wenn Nisgodle Maya, dem Matfi Nura, na dann lass uns doch lieber Wasser anbeten, dass das Feuer löscht. Das ist ein Argument, das der Nimrod gelten lässt. Amarli Nimrod sagt dem Nimrod, okay, Nisgodle Maya, lass uns Wasser anbeten. Also anscheinend ist es hier nicht so wichtig, was angebetet wird, solange ein heidnisches System akzeptiert wird. Ja? Wenn du lieber hast den Gott des Wassers als den Gott des Feuers, dann bist du jetzt nicht so völlig aus dem System draußen. Ja, das lässt sich verhandeln. Mhm. Wir wissen schon, wie das weitergeht. Das wird jetzt ganz lustig ad absurdum geführt. Dass er dann sagt, naja, die Wolken, weil die nehmen das Wasser auf. Und dann sagt er, na gut, die Wolken. Dann sagt er, naja, den Wind, weil der bewegt die Wolken. Na gut, dann den Wind. Und dann, da müssen wir doch die Menschen anbeten, weil der erträgt den Wind, der ist stärker als der Wind. Ja? Und ab da ist es also dann so extrem, dass dem Nimrod der Geduldfaden rast. Und er sagt, Marle, Melin, at Mr. E. Du redest ja Unsinn. Ani, eni, Mishtachawe, elala, ur. Ich verbeuge mich vor nichts, außer vor dem Feuer. Das Feuer war das, mit dem er angefangen hat. Also er wäre zwar bereit gewesen, sich das Feuer wegzuverhandeln, aber alles wegverhandeln geht nicht. Und dann bleibt er natürlich gleich bei dem, was seine Ausgangslage war. Sein Gott ist der Gott des Feuers. Hare, Anna, Maschlichacha, Betucho. Schau, ich werfe dich in das Feuer. Vayavo, Eloha, She'ata, Mishtachavelo. Wetzlich, Himeno. Und der Gott, vor dem du dich da verbeugen willst, du redest da so eine komische Sache von einem Gott, den wir noch nie gesehen haben, der kann dich ja retten. Der soll dich retten davon. Habataman, Haran, Kaem, Peluk. Jetzt kommt der Haran, um den es eigentlich geht. Die ganze Zeit wollen wir wissen, woran der Haran gestorben ist. Wir haben jetzt gerade den Abraham in der Gefahr, in den Feuerofen geworfen zu werden. Die ganze Zeit wollen wir aber eigentlich einen Satz auslegen, wo es darum geht, dass Haran gestorben ist. Al Pene Terach Aviv, aufgrund des Angesichts von Terach seines Vaters, sage ich jetzt ein bisschen anders übersetzt. Also jetzt haben wir ihn endlich. Der Haran ist da, Peluk, gespalten. Die, die am Vormittag da waren, die hatten oft das Wort Fliegi, die Chachamim, wenn sie uneinig sind, worüber sind sie uneinig, da hatten wir diese Wurzel Palak, das ist genau diese Wurzel, richtig, gespalten. Amar, Ma Nafshach, Im Nazach Abraham, Anna Amar, Minde Abraham Anna, Ve Im Nazach Nimrod, Anna Amar, De Nimrod Anna. Und er macht jetzt etwas, was leider menschlich ziemlich verbreitet ist. Wenn der Abraham aus dieser Sache lebendig und gut rausgeht, dann werde ich sagen, ich halte zu Abraham. Wenn der Abraham das nicht überlebt und Nimrod der Sieger ist, dann werde ich sagen, ich habe immer schon dem Nimrod geglaubt. Das ist leider relativ menschlich, das gibt es, ja. Da ist noch was. Und jetzt passiert es. Netalu, Sie haben ihn gefragt. Und also Abraham geht aus dem Feuer raus, gerettet. Und sie fragen den Haran, na wo gehörst jetzt du hin? Und er sagt, ich bin von der Fraktion von Abraham. Netaluhu, Weschlichu, Hulau, haben sie ihn genommen und geworfen in das Feuer. Wenn ich mir rub, nehme Ave. Und es sind dann geplatzt seine Eingeweide. Vayatza umet al pne terach aviv. Und er ist rausgekommen, nachdem er da innen in dem Feuer geplatzt ist und gestorben vor dem Angesicht seines Vaters. Terach. Das ist das, was geschrieben ist. Letzte Zeile in der Mitte. Hasa hol dich tief. Das ist das, was geschrieben ist. Vayamatscht Haran al pne terach vegomer. Jetzt wissen wir, woran Haran gestorben ist. Interessant ist hier das Detail, dass er von innen verbrannt wird, was jetzt rein physisch nicht logisch ist, sondern es ist eine innere Einstellung, an der er stirbt. Ja? Es ist eine innere Einstellung, dass er gesagt hat, ich gehe mit dem, der gewinnt. Und von dieser inneren Einstellung heraus verbrennt er innerlich. Das ist ein interessantes Detail in der Geschichte. Also die Geschichte ist ja sehr berühmt. Und was ich wollte in unserem Kurs insgesamt, das ist jetzt für die, die nur heute da sind, weniger sichtbar, dass wir ein bisschen sowohl die unbekannteren Sachen als auch die bekannteren Sachen sehen, damit wir sehen, dass das durchaus zusammengehört. Das ist alles das gleiche Kapitel gewesen auf Midrash Rabba. Und was vielleicht auch interessant ist, diese Geschichte, die jedes jüdische Kind im Kindergarten hört, hört man natürlich zunächst einmal über Abraham. Das ist typischerweise eine Geschichte, die man über Abraham hört. Und hier ist aber diese Geschichte eigentlich ursprünglich dazu da, uns zu erklären, woran Haran gestorben ist. Und der Abraham spielt hier natürlich eine wesentliche Rolle. Aber es geht hier im Text des Chumash noch gar nicht um Abraham. Der kommt erst, der kommt gleich. Der steht vor der Tür sozusagen. Darum ist es natürlich auch schlüssig, dass der Midrash hier eine Lösung bringt, die den Abraham schon hineinbezieht. Aber ursprünglich wird hier erklärt, was ist mit dem armen Haran passiert. Und ursprünglich ist das auch ein Text, der natürlich vieles über Abraham berichtet, dass Abraham offensichtlich Schwierigkeiten hatte, mit seinem Programm nur einen Gott zu promoten und dass diese Schwierigkeiten bis in die eigene Familie hineingegangen sind. Aber es ist auch ein Text, der uns davor warnt, nicht so zu sein wie Charan.
Ich habe noch nie diese... sowas gehört.
Also wenn man nicht in eine jüdische Schule gegangen ist, kann man diesem Midrasch entkommen. Aber ich glaube, es ist so gut wie unmöglich, in eine jüdische Schule gegangen zu sein, ohne diese Geschichte zu kennen. Ich habe vielleicht schon einmal erzählt, diese bekannte Anekdote über Nechama Leibowitz, die es sich erlaubt hat, in einem Kurs, den sie in Israel für erwachsene männliche Studenten gehalten hat, einen Vortrag danach. Und sie hat den Kursteilnehmern gesagt, sie sollen bitte ihren Chumash dort aufschlagen, wo die Geschichte ist, wo Abraham in den Feuerofen geworfen wird. Und die Herrschaften sind gesessen und haben im Tanach geblättert, wo ist diese Geschichte, wo Abraham in den Feuerofen geworfen wird, weil man das zum Teil so verinnerlicht hat, dass man oft gar nicht mehr genau weiß, dass das nicht im Text steht, sondern dass das ein Midrasch ist. Also auch das ist ein Grund, warum ich diese Geschichte, obwohl sie jeder kennt, heute gebracht habe, damit wir sehen, das gehört in die Kategorie von Midrasch. Und das steht nicht im Text des Chumash. Die Geschichten aus Midrashim, die so Highlights geworden sind, sind manchmal so intensiv bekannt geworden, was ja auch viele schöne Seiten hat, dass Leute dann oft glauben, das steht im Text der Torah so. Und das kann dann Verwirrung stiften, wenn man es dann irgendwann einmal nicht findet dort.
Das ist witzig, weil ich denke an Rachel, die hat auch eine Götze von ihrem Vater geschrieben.
Ja, ja, ja.
Und das war eine große Aveda. Sie hat es zwar versteckt gemacht, aber beide haben, es ist trotzdem, sie hat weniger gestohlen. Sie hat nur eine Götze gestohlen, der Abraham hat zwar offen, macht aber alles zerschmettert und für ihn ist das...
Das ist ein sehr interessanter Vergleich, wobei, ob das bei Rachel so eine Avera war, ich meine, ja, sie stirbt daran, aber Kommentare müssen es nicht alle Kommentare sehen, es an sich negativ. Sie hat natürlich gute Absicht gehabt dabei. Ja. Gut, Abraham hat ja auch gute Absichten, das ist keine Frage.
Aber was war ihre Absicht?
Dass der Lavan mit dem Götzendienst aufhört, indem sie ihm die Dinge wegnimmt.
Ich meine, die kann man doch aus ihr anders zahlen. Götzen, die es überhaupt gab, das waren irgendwelche Babys, die getötet worden sind, die Köpfe sind geschrumpft und es soll irgendwie die Wahrheit gesagt haben. Ja, also wirklich eines der größten Tamei, die es gibt. Sie wollte es einfach aus dem Haus ihres Vaters entfernt haben.
Wobei das ist jetzt auch schon wieder Midrasch, was es war. Ja. Im Text ist natürlich nur diese Götzenbilder vom Lavan. Ja. Das ist ein interessanter Vergleich, den man sich einmal näher anschauen sollte. Ja. Ein kleines Schmankerl möchte ich nur erzählen, weil diese Midrasch ja so bekannt ist. Es gab
ihm. Das ist sicherlich offen, ja, wenn zum Beispiel, wenn du gehst, man geht von einem Dieb aus, wenn ein Dieb, das wissen Sie sicher, also wenn man ein Dieb im Dunkeln steht, dann ist er doppelt so viel bestraft, muss er doppelt so viel zurückgeben, weil er quasi zeigt, dass er vor Menschen Angst hat, aber nicht vor Kadosh Baruch Hu.
Ja, ja, ja.
Also
ja,
vielleicht irgend sowas.
Irgend so etwas kann es sein, ja.
Dass es so krass ist, weil der eine hat es gut geschrieben und der andere ist es ein Todesurteil quasi.
Wobei die Geschichte von Rachel ist so in der Torah, während das ist ein Midrasch, also man könnte auch meinen, das ist halt ein Midrasch, der vielleicht eine Linie geht, wo das nicht so krass gesehen wird.
Mhm. Ja, ist die Auflistung von den Söhnen nicht so, dass der Abraham der Erstgeborene war? Da kann man. Nein,
weil da steht nicht der Älteste.
Terah hat oder? 70 Jahre
gelebt. Ah ja, doch.
Also von der Auflistung.
Ja, Abraham, Nachher und Haran, ja, natürlich.
Und ich denke, die Rachel war. Eher so, in dem Familiengefüge nicht eine, die das Sagen hatte. Also sie hat nicht so
eine wichtige Rolle gespielt.
Sie hat nicht so die Macht gehabt, irgendwas zu bestimmen.
Auch. Ja, auf jeden Fall.
Dass es mehr aufmüpfig war, während Abraham sich als der Erbe der Familie
aber im Recht gesehen hat. Zu patriarchal, er hat mehr Macht, also hat er mehr Anrecht auf mehr Macht.
Weiß nicht.
Man kennt das aus dem Klassenzimmer, wenn die Buben nicht brav sind, heißt oh, der hat Geist, und wenn die Mädels unbrav sind, heißt du.
Ja.
So lebt man dann nicht.
Aber ich hoffe, die Torah geht nicht
Ja, ja, genau. Ich wollte noch eine Kleinigkeit erzählen, bis wir uns, bevor wir uns noch etwas anschauen, etwas irgendwie Nettes. Im 16. Jahrhundert waren hebräische Gedichte modern, das war in verschiedenen Zeiten der Fall, und im 16. Jahrhundert hat man unter dem Einfluss der Renaissance in Italien und in Amsterdam in hebräischer Sprache Sonette verfasst. Das ist im Nachhinein ein bisschen lustig, hebräische Sonette, ja, ja, ja. Es steht hier ein ganzes Buch mit hebräischen Sonetten, vor allem in Italien und in Amsterdam, dort war diese Mode. Und da hat ein frommer Mann ein Theaterstück geschrieben, das von dieser Geschichte handelt, wo er diesen Midrasch als Theaterstück umschreibt, das zur Gänze in Sonettform geschrieben ist, in hebräischer Sprache. Ich weiß nicht, ob das jemals im breiten Stil aufgeführt wurde, ob die Leute das sich im Wohnzimmer vorgelesen haben, aber das gab es. Also dieser Midrasch ist nicht nur heute populär, dass den jedes Kind irgendwie in der Schule und im Kindergarten mitbekommt, sondern das war offensichtlich damals auch ein Renner, dass jemand sogar ein ganzes Theaterstück draus gemacht hat. Das nur, weil es lustig ist. Schauen wir ein kleines bisschen weiter. Ich überspringe übrigens eine, oder? Ja, ich schaue gerade auf die Uhr, ich überspringe. Ich überspringe einen kleinen Abschluss, den das Kapitel 38 noch gehabt hätte. Wir gehen jetzt hinein. Pro Person ein Blatt, nicht ganz, pro zwei Personen ein Blatt. Heute sind erfreulicherweise mehrere Leute da. Hier gibt es die englische Version.
Was hat denn der Hoher gemacht eigentlich während der ganzen Zeit? Der war voll auf der Seite von Abraham, der wurde nicht in den Feuerofen geschmissen, der war nicht da.
Kommt, der war nicht da, genau, der war nicht da.
Und dort, wo Ruben ging,
hat er sich verkauft. Der war nicht da. Kannst du auch da.
Mir fällt auf, ich soll es auch haben. Sekunde.
Jetzt habe ich ein englisches übrig. Ich nehme schon ein englisches. Habe ich jetzt ein Problem? Oh, was? Also, ich habe einfach weitergegeben, habe ich die ausgelöst. Oh.
Jetzt sind wir dort, wo wirklich Parashat Lech Lecha besprochen wird. Und das ist ja der berühmte Satz, wo Gott zu Abraham sagt, zu Abraham damals noch, Lech Lecha Me'arzecha, gehe aus deinem Land und aus deinem Vaterhaus und so weiter. Und hier fängt ein neues Kapitel an. Das fängt ein neues Kapitel an, weil auch in der Tora ein neuer Absatz beginnt. Ich sage jetzt deshalb nicht Parasha, weil wir sind heute gewohnt, die Parasha der Woche im einjährigen Zyklus zu wenden. Also für uns fängt hier die Parasha Lech Lecha an. Diese Texte, die Midrashim, sind erzisraelisch, aus einer Zeit, wo man in Eretz Israel den 3 plus bis 4-jährigen Zyklus hatte und die Abschnitte waren kürzer. Aber es hat trotzdem, kürzer heißt natürlich, dass ich häufiger eine Unterbrechung habe. Also die Grenzen, die wir gewohnt sind, die gab es ja wohl, nur gab es halt auch mehr Grenzen dazwischen. Daher übrigens auch die Kapitelnummerierung in Midrash Rabba, dass wir hier im 39. Kapitel sind. Aber jedenfalls hat die Tora hier natürlich auch einen Absatz und darum beginnt der Midrash ein neues Kapitel. Da es ein neues Kapitel ist, das beginnt, erwarten wir wieder Petichtot zu haben. Ich lese jetzt nicht aus demselben Buch, aus dem das Handout ist. Und wir haben schon bemerkt, es gibt im Midrashim manchmal kleine Textvarianten. Also sollten wir uns über ein paar Buchstaben uneinig sein, dann bitte keine Katastrophe. Also der Satz, den wir auslegen wollen, ist der erste Satz. Vayomer Hashem el Avram, lechlicha me'arzecha vegomer und so weiter. Rabbi Yitzchak Patach. Der Rabbi Yitzchak hat jetzt eine Petichta, das haben wir gelernt, so eine Eröffnungsangabe.
Sagst du mich mal?
Anfang Kapitel 39.
Bei Lech Lecha?
Ja. Das ist aber nur Chumash mit Rashi, was? Okay. Ja, genau. Anfang Parashat Lech Lecha.
Okay, aber genau. Damit schwingt dann mit und dann, es gab eine Hungersnot im Land.
So du bist. Ach ja, aber du bist ja in einem anderen Kapitel. Du bist ja in einem Kapitel 40.
Warum bin ich im Kapitel 40?
Weil das auch noch zur Parasha Lech Lecha gehören würde und diese Edition schreibt die heute gewohnten Parashot drüber. Mal ein bisschen zurück. Ja, das ist 39 und das fängt irgendwo an. Das, was du in der Hand hast, Rachel, ist Chumash Rashi. Das nützt dir nichts. Das ist einfach, da kannst du den Anfang von Parashat Lech Lecha anschauen. Auf dem Zettel hast du den versteckt. Ja, genau.
Okay.
Ja, aber sie hat hier gesucht.
Ja.
Genau. Ein Rabbi Yitzchak sollte vorkommen. Haben alle einen Rabbi Yitzchak? Mhm. Rabbi Yitzchak Patach. Mhm. Wir haben das gelernt in den ersten Einheiten. Diese Petichta nimmt immer irgendeinen Schriftvers von weiß Gott wo und fügt ihn zusammen mit dem Thema, um das es uns eigentlich geht. Hier ist diese Petichta ein bisschen ein schwieriger Satz aus Tehillim. Memhei ist wie viel? Heute sind mehr Leute da, die die Zahlen der hebräischen Buchstaben kennen.
45,
genau, 45. Ich habe in den letzten Stunden ein paar Leute zur Verzweiflung gebracht, jetzt sind mehr da, die helfen können. Das ist ein Vers aus Tehillim 45. Shemi bat urei, vachati osneich, vashachvi im ameich uveit avicha. Das sollten wir jetzt aber vielleicht schauen, wo das her ist. Das sollten wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen schauen, wo das her ist. Der Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen ein bisschen, er ist überhaupt ein bisschen schwierig. Aus dem Zusammenhang gerissen ist er noch ein bisschen schwieriger. 45,11. Shem Ivat Urei, höre Tochter und siehe, Vehati Osneich, und neige dein Ohr, Veshichi Ameich, und vergiss dein Volk, Uvet Avich, und das Haus deines Vaters. Wir sehen natürlich jetzt ganz genau, worum es ihm geht, und das ist wahrscheinlich auch schon die Lösung, warum er diesen Vers auswählt.
Oh,
hier steht, vergiss deinen Verwandtenkreis und deines Vaters Haus. Ich habe hier die Übersetzung von Hirsch, und der meint, dass Am hier nicht Volk heißt. Sondern in dem Psalm, sondern der Kreis der Leute, wo du halt beheimatet warst. Mhm. Und das bringt Rabbi Yitzchak jetzt im Zusammenhang mit unserer Stelle. Das ist einerseits insofern jetzt nicht ganz einfach, was er will, weil wir nicht gleich eine klare Schlussfolgerung haben, aber es ist schon klar, worauf er hinaus will, nämlich dass hier auch was steht von das Volk, aus dem man kommt, zu vergessen, das Haus des Vaters. Alles so, hier wird jemand so aufgefordert, das hinter sich zu lassen, was vorher war, wie das dem Abraham passiert ist. Das ist so das Motto, unter das er es hier stellt. Jetzt kommt aber der gleiche Rabbi Yitzchak mit einer weiteren Erklärung. Amar Rabbi Yitzchak, Mashal. Mashal, ein Gleichnis, haben wir auch gesagt, verfolgt man sie mit Rashim auf Schritt und Tritt. Also hier haben wir wieder ein Mashal. Was ist das Mashal? Le'echad shehaya uver b'makom le'makom. Einer, der gegangen ist von Ort zu Ort. Und er hat gesehen, ich übersetze Bira jetzt nicht, eine Bira brennend. Doleket ist brennend, genau. Bira kann heißen eine Stadt oder eine Festung. Wir kennen das Wort aus Gilad Esther als Hauptstadt. Das ist aber eine Sprache, die viele hundert Jahre, ein paar hundert Jahre von dem Midrash-Text entfernt ist. Also, Bira kann eine Hauptstadt, eine Stadt, eine Festung sein.
Eine befestigte Stadt.
Es ist ein guter Kompromiss. Amar, Tomar, Shehabira, Su, Belomanhik. Und der Mensch, der da vorbeigeht und sieht, der brennt, sagt, das kann doch nicht sein, dass diese Festung hier keinen Führer hat. Da muss doch irgendeiner zuständig sein, dass da seine Sachen abbrennen. Hitzitz alaf Baal Habira. Schaut hinaus auf ihn, der Herr dieser Stadt oder dieser Festung. Amarlo, und sagt zu ihm, Ani hu Baal Habira, ich bin der Herr dieser Festung. Kach lefishi haya avinu Abraham Omer. Hier kriegen wir das Mashal übrigens aufgelöst, was nett ist. Das ist nicht immer im Midrash der Fall. Manchmal muss man das Mashal einfach verstehen. Aber hier kriegen wir es ein bisschen aufgelöst. Kach lefishi haya avinu Abraham Omer. So war es, wie unser Vater Abraham gesagt hat. Tomar sheha olam haseh belo manhig. Es kann doch nicht sein, dass diese Welt hier ohne einen Führer ist. Jetzitz alaf hakadosh baruch hu ve'amar lo. Ani Hamelech, der hier in der Welt ist. Ich bin hier der König. Worum geht's hier? Die Frage, die hier dahinter steckt, ist eine Frage, die man manchmal finden kann im Midrashim über Abraham, die nämlich im Text nie wirklich beantwortet wird oder nie wirklich klar ist. Wir haben im Text der Torah, Abraham wurde von Gott angesprochen, geh aus deinem Vaterhaus hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham macht das brav und dann sehen wir eigentlich daran, was Abraham alles macht, dass er der große Gerechte ist, der das alles richtig hinkriegt. Aber was wir eigentlich nicht wissen, ist, warum Gott plötzlich zu Abraham spricht. Oder was Abraham sich gedacht hat in dem Moment, das wird uns nicht erzählt. Und hier kommt dieser Midrasch und hat eine Erklärung, dass Abraham derjenige war, der sich umgeschaut hat in der Welt und die Welt gesehen hat brennend, wie diese brennende Stadt. Er sagte, das kann aber nicht sein, dass da gar keiner zuständig ist. Und nachdem er das sagt, blickt der Herr der Festung, also der liebe Gott, auf ihn und sagt, ich bin derjenige. Das heißt, die Erklärung, die wir hier bekommen, sagt, dass Abraham von sich aus zunächst einmal nachgedacht hat und eine Lösung gesucht hat. Und weil er das getan hat, weil er gesagt hat, da muss doch irgendwas sein, irgendwer muss da zuständig sein, meldet sich Gott dann auch bei ihm. Also das erklärt uns, warum Gott ihn plötzlich angesprochen hat.
Aber ich finde das schon eigenartig, weil erst einmal, was heißt brennen?
Naja, brennen ist eher etwas, wo Sachen zerstört werden.
Der Haran ist von innen gebrannt, genau. Weil er einfach innen kaputt war. Vielleicht kann man das Stadt gleich.
Abraham hat das schon immer vorher kennenlernen müssen, sonst wäre es zu der Situation ja gar nicht gekommen. Sonst wäre auch die Idee.
Sag's nochmal, wie?
Abraham hat, also diese Story muss davor sein.
Diese.
Logisch betrachtet, ja, weil er seine Beziehung zu Hashem beginnen muss, bevor er überhaupt die Eidos schlägt.
Müsste ist aber nicht, geht nicht, weil Lech Lecha ist eindeutig, nachdem der Haran schon tot ist. Wobei, es muss aber nicht sein, es muss nicht sein, dass du die zwei Geschichten verknüpfst. Das wird heute sehr, sehr gern mit Midrashim gemacht und ich bin da sehr skeptisch. Es wird heute sehr gern gemacht, dass man völlig verschiedene Geschichten aus Midrashim zu einem Buch zusammenschreibt und das ergibt dann einen ganz, einen tollen Krimi. Aber ich bin nicht immer sicher, ob das wirklich das ist, was ursprünglich gemeint ist, weil das sind zwei verschiedene Geschichten.
Aber bezieht sich auf die Flammen auf den Feueraufen?
Nein. Muss nicht. Du hast ja auch andere Leute. Du hast hier einen Rabbi Yitzchak, der das erzählt. Und in dem Midrasch über Aaron die Götzendiener hatten wir einen Rabbi, irgendwer Sohn des Rabbi aus Difti, nein, aus Jaffo. Das Rabbi Difti aus Jaffo. Also, das können zwei verschiedene Überlieferungsstränge sein.
Aber was meint er mit den er hat sich in der Welt umgeschaut und es ist ihm vorgekommen wie ein Gebäude in Flammen?
Genau.
Warum?
Ja, dass alles einstürzt. Dass alles kaputt geht.
Also er hatte den Eindruck, dass die Geschichte sich negativ entwickelt.
Ja, die Welt entwickelt sich so, dass da irgendwie was kaputt geht.
Das ist aber unüblich, dass man dann daraufhin sagt, und gibt es da nichts? Und man sagt, Hashem, hallo.
Einmal ist es passiert. Also schau, zu mir würde Hashem nicht so schnell hallo sagen, das ist richtig. Ja? Aber das, was hier gemeint ist, ist, dass Abraham gesucht hat, danach, es muss eine höhere Gewalt geben. Und nachdem er irgendwie zur Überzeugung gekommen ist, es muss da doch was sein, ist da nichts, es muss da was sein, ja, meldet sich Gott bei ihm und nicht vorher. Wir wissen ja, dass Abraham, das wissen wir aus dem Text der Torah, dass Abraham bei weitem nicht mehr jung ist in der Stelle. Also, wie ist Abraham dazu gekommen, dass Gott sich bei ihm meldet? Das ist eine Antwort.
Das Ganze ist irgendwie sehr komisch für mich. Das ist in Abrahams Traum vorgekommen, dass diese Geschichte oder?
Die Geschichte ist eine Geschichte, die Rabbi Yitzchak erzählt als eine Lösung, warum Gott dem Abraham jetzt erscheint.
Es ist einfach nur eine Geschichte, wie er das sieht, wie das vorkommen konnte.
Genau, ja.
Okay. Und das soll eine Art spirituelle Geschichte sein, dass dieses House on Fire ist, einfach Leute, die Götzen anbieten?
Ich denke, das Feuer drückt eine Gefahr aus. Und wenn die Welt ist irgendwie in einem Zustand, wo sie kaputt geht.
Das Haus ist ein Eigentum, nicht. Also das muss irgendwas symbolisieren, also Eigentum, spirituell, irgendwas. Ja. und es brennt. Und der, genau, der zuständig ist, dem es gehört,
interessiert sich. Der scheint sich nicht zu interessieren, genau. Und dann interessiert er sich Gott sei Dank doch, aber erst nachdem Abraham sozusagen anklopft. In dem Zusammenhang ist es übrigens ein Unterschied, wie wir Bera verstehen. Ob man Bera als Festung versteht oder als Stadt. Das macht einen Unterschied, wenn wir überlegen, was bedeutet das, dass die Festung brennt oder dass die Stadt brennt. Also hier haben wir schon eine Möglichkeit, das verschieden zu deuten. Ist es irgendwie, die Festung ist eher so die Macht, die Kontrolle, dass man das Gefühl hat, der, der in der Welt Macht haben sollte, scheint die Kontrolle nicht zu haben, der übt die Macht nicht aus. Ja? Gott kümmert sich sozusagen nicht darum, dass da die anderen Götter angebetet werden. Oder ist es die Stadt, dann ist es das Zusammenleben vieler Menschen, wo irgendwie eine Zerstörung wütet. Das ist dann nicht dasselbe Bild.
Das Erstere ist wahrscheinlich ein schlüssigerer Bild.
Bin ich einverstanden, ja.
Aber was hat das mit dem Zahlenvers zu tun?
Das ist eine gute Frage, die sich anscheinend mehrere Leute stellen und auf die niemand eine Antwort hat. Weil mir ist nämlich etwas Lustiges aufgefallen. Wie ich das Handout gemacht habe für euch, habe ich zuerst gedacht, in dem Sepharia-Portal war da eine englische Übersetzung drinnen. Und diese englische Übersetzung, die ich schon Copy-Paste nehmen wollte, damit ich nicht das kopieren musste, die hat genau diesen einen Satz ausgelassen und steigt dann erst ein, wer Rabbi Yitzchak sagt, und dann kommt die Geschichte mit der brennenden Festung.
Ja, weil das ist auch das Schlüssel.
Genau, das, und ich habe dann nachgeschaut, ich habe hier ein Skriptum von einem Midrash-Kurs, den ich vor 18 Jahren abonniert habe, von einem Rav aus Gush Etzion, von Rav Ezra Bick, der diesen Midrash bespricht. Und was ratet ihr, was er macht? Er lässt diesen Satz aus, weil es ein Einführungskurs in Midrash ist und für eine Einführung, wo man erst einmal schaut, was gibt es denn da so, ist es einfacher, das zu überspringen. Also diese Frage, dieses Problem haben offensichtlich viele. Ich habe fast schon überlegt, ob ich das auch machen soll, dann habe ich mir gedacht, nein, wir wollen ja gerade die Texte mal so anschauen, wie sie uns hier begegnen. Ich würde nicht ganz ausschließen, weil ich ja gesagt habe, Midrashim sind nicht so gut überliefert worden für uns. Wir haben in verschiedenen Handschriften verschiedene Versionen. Ich würde nicht ganz ausschließen, dass hier vielleicht ganz banal ein Stück Text verloren gegangen ist. Mhm. Oder vielleicht auch ein Stück Text zusammengefügt wurde in einer Weise, die nicht ganz schlüssig ist. Irgendjemand hatte diese Petichter, Rabbi Yitzchak ist gekommen mit diesem Psalmvers, wo es eigentlich geht um das Vergessen dessen, was vorher war. Und dann hat jemand anderer eine andere Rabbi Yitzchak-Geschichte und irgendwie hat man das halt zusammengeschrieben, weil das beides ja Rabbi Yitzchak ist. Ich würde nicht ausschließen, dass das sozusagen passiert ist.
Und ist das das? Wo ist der?
Das ist Tehillim. Menhei 11, ja? Bist du richtig, ja?
Wo ist das?
Da.
Entschuldigung.
Entschuldige. Da. Doch. Wobei, das ist die Hirsch-Übersetzung, die du hier in der Hand hast. Und die Hirsch-Übersetzung ist auch eine eigene Interpretation immer für sich.
Nein, das ist eigentlich ganz logisch, finde ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also, weil der Abraham das, was er macht, ist, okay, er sieht die Welt, wie auch immer, schaut als Schirch aus. Und dann sagt er, ja, aber was ist denn los? Und dann hört er ja. Dann hört er auf eine Antwort und dann kriegt er eine Antwort.
Ja,
ich meine, in dem Sinne ist das doch eigentlich genau
das. Nein, das passt schon. Die Frage, was der Psalm? Wegen Hören.
Weil der Psalm sagt, höre.
Höre.
Und dann Punkt.
Und dann vergisst das, was vorher war.
Vergisst das, was vorher war. Das heißt, es ist doch dann logisch, warum er ausziehen muss.
Ja,
als
ja,
Konsequenz davon. Ja. Und so shall the king desire thy beauty. Mhm. Also, du wirst dann auch eine Antwort kriegen von dem König.
Wenn du hörst, Tochter, abschiedest von dem, was vorher war, dann, ja.
Also, das finde ich eigentlich total logisch
jetzt. Gefällt mir. Gut, sehr gut. Gefällt mir.
Und es muss dann auch, und er muss ihn dann auch anbeten. Weil das ist auch nicht
schade. Ja, das...
Er ist dein Herr und beuge dich ihm.
Genau, richtig. Also,
und das finde ich auch, weil ja von wegen Shira Shirim und so weiter, auch diese Dynamik ist... Von wegen...
Ja. Sie hat gesagt Shira Shirim. Wir haben eine zweite Petita.
Haben wir.
Ja, wir haben noch eine. Ich denke, eine schaffen wir noch. Dann werden wir für heute genug haben.
Eine Beziehung dann quasi, wie eine körperliche Beziehung beschrieben wird. Und es ist immer, Israel ist ja weiblich. Das heißt, es ist wie die Königstochter. Und wahrscheinlich im weitesten Sinne männlich. Und es ist quasi dieselbe Dynamik, wie du sie hier im Psalm hast. Und er hat halt den Schmäh mit. Und dann musst du deine eigenen Leute vergessen und deines Vaters aus, was quasi eine Paraphrase dessen ist, was in dem Buch steht.
Gut. Also das war, was Rabbi Yitzchak als Motto gegeben hat, diese Geschichte, dass Abraham gefragt hat nach der brennenden Festung. Und jetzt haben wir Absatz 2 von diesem Kapitel im Midrasch zum selben Satz oder zum selben Kapitel. Wir wissen schon, die Petichter behandeln manchmal vielleicht auch die ganze Geschichte. Eine neue Petichter. Vayomer Hashem el Abraham, das ist wieder unser erster Satz. Und jetzt Rabbi Berachia Patach. Der Rabbi Berachia hat jetzt eine andere Petichter, die ist Ashir Hashirim. Darum war das vorhin ein Stichwort. Dieser Shir Hashirim, Shir Hashirim, erstes Kapitel. L'reach shemanecha tavim, tovim shemen torak shemecha. Das ist ein Satz, den man vielleicht relativ gut kennt, wenn Leute öfter Shir Hashirim lesen. Es gibt die Sephardim, die jeden Freitagabend Shir Hashirim vor Shabbat lesen. Bei Shir Hashirim ist natürlich immer ein Text, wo es viele Auslegungsmöglichkeiten gibt, wie man diesen bildhaften Text deutet. Was steht hier? L'reach shemanecha tovim, shemen torak shemecha. Was heißt denn das? Wenn ich das jetzt einmal möglichst wörtlich übersetze.
Gutes Öl.
Der Duft deines Öles ist gut. Shemen torak shemecha. Ja, und so wie ein fließendes Öl, ein angenehm fließendes, träufelndes Öl ist dein Name. Das kann man innerhalb von Shir Hashirim lesen als einen Text, den die Geliebte, also Am Israel, zu dem Geliebten, also zu Gott sagt. Und dann hat man ein Bild davon. Und jetzt sagt Rabbi Berachia, dass das was mit Abraham zu tun hat. Lama haya Abraham avinu dome le tzlohit shel afofil Simon. Wieso ist Abraham ähnlich gewesen so einem Fläschchen von duftenden Ölen und Parfums? In welcher Weise? Wenn man dieses Fläschchen öffnet und sein Duft verbreitet sich, dann bewirkt es was für den ganzen Raum. Und so, solange das Fläschchen aber zu ist, passiert gar nichts. Ja? Und so war Abraham, nachdem Gott ihm gesagt hat, geh hinaus in die Welt, geh aus deinem Vaterhaus in alle Welt, dann kriegt alle Welt was von ihm mit. Vorhin haben wir den Midrasch angeschaut, wo er mit seinem eigenen Vater Terach Zores hat, im Kreis seiner Familie und vielleicht auch mit seinem eigenen Herrscher, dem Nimrod. Aber die Nachbarn müssen das nicht mitkriegen. Wenn Abraham rausgeschickt wird in die weite Welt, dann kriegt die ganze Welt was davon mit. Also das ist das Motiv, das der Rabbi Berachia bringt, wo er konzentriert sich hier auf die Aufforderung, geh hinaus. Ja? Rabbi Yitzchak hat sich konzentriert auf verlasse dein Vaterhaus, weil das ist nichts mehr. Und hier konzentriert er sich auf, dass Abraham in die Welt hinausgehen soll. Also wir haben hier wieder, was wir schon gesehen haben in der ersten Einheit, dass diese verschiedenen Petichtot die Geschichte immer unter ein eigenes Motto stellen und einen eigenen Schwerpunkt haben, was ist für mich das Thema, um das es hier geht.
Mich überrascht in der englischen Übersetzung, dass die Aufforderung lautet, travel from place to place and thy name. Und das ist in diesem Fall grammatikalisch Abrahams Name und nicht Gottes Name. Und das verstehe ich nicht. Denn Gott, Abraham sollte doch...
Wenn Abraham berühmt wird als der die ganze Zeit erzählt, dass es einen Gott gibt, ist es ja auch kein Schaden, wenn sein...
Nein, aber so Gott gewolltes Ziel, wie gesagt, überrascht mich. Das habe ich nicht erwartet aus dem weiteren Kontext.
Beschimcha mit Gadel Ba'olam und dein Name wird groß sein in der Welt. Naja, ich glaube schon, dass das verständlich ist, dass man sagt, Abraham soll sozusagen wer sein, damit seine Botschaft doch rüberkommt. Also wenn jemand, der in keiner Gesellschaft interessiert, der nicht akzeptiert ist, das Gescheite sagt, dann nützt das relativ wenig. Also soll vorkommen in der Welt. Also es ist gut, wenn Abraham groß werden wird und bekannt werden wird, dann kann er auch die Botschaft verbreiten. Ja. Also das ist das Bild von dem Duftfläschchen, dass wenn es mal offen ist, dann verbreitet es seinen Duft. Und wenn Abraham mal in der Welt heraus ist, dann verbreitet er überall seine Lehre. Wäre er zu Hause geblieben, wäre man nicht weit gekommen. Gut, das waren die Beispiele, die ich heute bringen wollte. Wir haben damit unsere...